Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ich habe tatsächlich einen Podcast gefunden, der länger dauert als unserer.
Ja, was war es, irgendwie 11 Stunden oder so?
10 Stunden. Nee, wurde mir neulich vorgeschlagen, ein Podcast von Die Zeit, Alles gesagt, heißt der.
Davon habe ich gehört. Den wollte ich
nochmal
hören.
Die Episode ist mit Matthias Maurer, also einem Astronauten, der, ich glaube, ein halbes Jahr im All war auf der ISS. Und der Podcast dauert 9 Stunden und 46 Minuten.
Das ist doch dieser Podcast, der läuft so lange, bis der Gast ein bestimmtes Wort sagt, oder? Ist das der?
Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Ich kann nicht mehr.
Das ist auf jeden Fall, 9 Stunden 46 ist hart, Klaus. Also da müssen wir mal ran. Ne?
Ja, wobei ich glaube, es gibt wahrscheinlich Wahnsinnige, die haben auch schon Tage durchgepodcastet.
Genau. Und ganz wichtig noch zu erwähnen ist, dass Matthias Maurer aus dem Saarland stammt, wo ich
wo
nach
alle
dieser Episode auch
Menschen
direkt hinfahre.
Herkommen anscheinend.
Genau, weshalb wir jetzt auch einfach Gas geben.
Sehr gut. Apropos Podcast, wir hatten ja letzte Woche das Thema Videopodcast. Sollen wir da mal kurz was zu sagen?
Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben festgestellt, dass es die technische Infrastruktur noch nicht so hergibt von Spotify und Podigy, unserem Podcast-Host, dass das wirklich für uns richtig Sinn macht und ja auch gut funktioniert. Weshalb wir jetzt erstmal abwarten und uns da mit den Kollegen in Verbindung setzen und fragen, hey, wann geht denn das alles so richtig gut? Und dann damit weitermachen. Aber
genau, letzte Folge.
Wir haben vor, das weiterhin zu machen. Ich fand das eine geile Idee, aber ja. Wie gesagt, es läuft noch nicht so richtig rund bei den beiden Hosts. Und bis wenn das richtig läuft, dann setzen wir das durch.
Genau, letzte Folge war so ein kleiner Testballon und dann gucken wir demnächst mal weiter. Aber es gibt ja immer noch das Video auf allen YouTube. Plattformen.
Genau. Legen wir los.
Ihr seht hervorragend aus.
Dankeschön, du auch.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Vor allem dein Setup im Hintergrund, aber da reden wir dann gleich drüber.
Ich habe extra aufgeräumt, tatsächlich noch einmal so im Halbschlaf.
Perfekt. Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 207. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche mit meinem Kollegen Klaus Beetz, der ausnahmsweise auch mal sein Studio aufgeräumt hat.
Nein, das stimmt nicht. Und ich spreche mit dem Astronauten aus dem Saarland, Marc Bohn.
Du hast die Kisten nur hinter die Synthesizer geschoben, ne? Sehe ich gerade.
Das ist eine der Möglichkeiten, wie ich das hätte machen können, ja.
Okay. Ja, wir begrüßen heute zu Gast in unserem Podcast Philipp Schwer, Audio-Engineer und Producer. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi.
Ach, guck mal, da unten stehe ich auch.
Ja. Mhm. Ja.
Das bin ich.
Wir sprechen heute darüber, wie man die Mental Health im Studio so einsetzt. Wie soll ich sagen? Nee, wir haben, ach verdammt, ich fange wieder von vorne an. Wir haben nämlich im Vorfeld darüber diskutiert. Philipp wollte unbedingt, dass ich das Wort Mental Health reinkriege und ich wollte Kreativität maximieren. Und irgendwie habe ich das jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So, die ursprüngliche Version war mit einfachen Tricks die Kreativität maximieren. Psychologie im Tonstudio. Also Philipp verrät uns, wie man durch die richtige Kommunikation die Kreativität der Künstler und Künstlerinnen fördert. Und ja, und welche Fehler es zu vermeiden gilt, um den Künstler vielleicht wirklich so völlig aus der Fassung zu bringen. Und ja, außerdem sprechen wir über den Umgang mit Kritik, den Stellenwert des Wohlfühlfaktors im Studio innerhalb der Aufnahmesituation und natürlich auch Tipps zur eigenen Mental Health als Audioingenieur. Und wenn ihr mit uns interagieren wollt, also Fragen dazu habt, dann stellt die gerne über die bekannten Streaming-Dienste und ja, teilt auch einfach eure Erfahrungen zu diesem Thema mit uns, würde uns freuen. Wir bringen die dann gerne hier rein. Genau, Philipp, du warst in Episode 61 schon mal dabei.
Lang ist
jetzt bei 207.
Damals.
Das war im März 2021. Damals haben wir darüber gesprochen, wie man mit Referenztracks mischt. Also, wenn ihr da Interesse habt, nochmal reinzuhören, Episode 61, damals noch unter dem Thema Wochenrückblick, glaube ich.
Mhm.
Jetzt sind wir ja mittlerweile bei Studiosofa angekommen.
Da stand noch eine 3 bei meinem Alter vorne.
So lange ist das schon her.
Ja.
Ich dachte so, man merkt daran, dass man alt wird, wenn man bei der Jahresangabe bei irgendwelchen Formularen im Internet immer weiter nach unten scrollen muss. Aber Klaus, bei dir ist es dann halt, ne, so die Episoden durchklicken.
Genau.
Genau, wir haben ja damals dann schon auch über deinen Werdegang gesprochen, aber lass uns doch mal über deine aktuellen Projekte bzw. deine aktuellen Arbeiten sprechen. Du sitzt ja im Home-Studio in Hamburg, richtig?
Ja, genau. Also mittlerweile sitzen hier ganz, ganz viele verschiedene Leute drin. Das war ja früher alles ein großer Studiokomplex, wo das alles zusammengehörte. Mittlerweile wurde das so in 4, 5 kleinere Studios unterteilt. Und ich habe mir hier die schönste Regie von allen geschnappt. die ehemalige 2. Und fühle mich sehr wohl hier.
Ist das da, wo Franz Plaza da noch war? Oder?
Ja, ja, genau. Also Franz war in eigentlich allen.
In allen.
So. Aber das war tatsächlich hier auch die Regie, die immer vermietet wurde. Wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, in den 90ern die großen Stars in Hamburg waren. Deshalb waren hier in diesem Raum der Legende nach Lauryn Hill war hier, Eminem war hier, Mariah Carey war hier.
Okay.
Und Fun Fact, die beste Deepish Mode-Platte von allen wird hier drin aufgenommen. Nämlich Songs of Faith and Devotion, 93.
Sehr gut. Geil. Und echt?
Ja, und echt natürlich. aber die sind ab und zu auch noch jetzt noch hier.
Ah, okay. Ja, ihr lacht, aber Freischwimmer war wirklich für mich ein prägendes Album.
Also, ja, ja, ist ein Meisterwerk.
Super geiles Album. Also,
ja, ne, Wahnsinn. Ist wirklich, also in jeder Beziehung Meilenstein.
Aber beeinflusst das deine Arbeit und deine Kreativität, das zu wissen? So, ich meine, das wird man sicher, ich würde mich schon so ein bisschen geil fühlen, sag ich jetzt.
Ey, ja, ohne Scheiße. Ich weiß vor allem noch, wo ich vor sehr, sehr vielen Jahren das erste Mal hier überhaupt reinkam, ne, so als kleiner Boy aus dem Schwarzwald und war so, solche Studios gibt's auf der Welt? Krass. So, und manchmal freue ich mich immer noch, wenn ich morgens jetzt hier selber reinkomme und denke, ach, guck mal, jetzt ist meins. Also, ist nicht meins. Ich bin hier eingemietet, ne, aber ich habe auch das Gefühl, hier ist ein guter Vibe in den Mauern und fliegen gute Geister immer noch durch die Luft von all den Jahrzehnten schöner Musik, die hier gemacht wurden.
Ja, Tilman Ilse ist ja mittlerweile auch im Homestudio, ja, war auch schon hier bei uns zu Gast im Podcast.
Ja, unser neuer Mitbewohner. Sehr guter
Ergänzung. Ich hoffe, er ist brav.
Ey, er ist der bravste von allen.
Okay. ja, bevor wir dann über deine Arbeit sprechen, wir können ja auch, Hamburg ist ja auch ein ganz gutes Stichwort zum Thema Studioszene, weil du bist ja auch dieses Jahr wieder mit dabei bei der Studioszene in Hamburg, die vom 22. bis 24. Oktober stattfindet und wie schon erwähnt, du hältst eine Masterclass mit dem Thema von der Sprachnotiz zum Popsong, glaube ich, oder zur erfolgreichen Popproduktion. Irgendwie habe ich da auch wieder meine Marketingwörter mit reingebracht. Aber hast du schon eine Idee? Ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen, was du zeigst?
Ich habe so 3 verschiedene Tracks im Kopf, die alle sehr unterschiedlich sind. Also ich habe gedacht, ich bringe mal irgendwas so aus der totalen Popwelt mit irgendwie. Und für was habe ich mich da entschieden? Jetzt erwischte mich. Ich glaube, prinzipiell bringe ich irgendwie einen Revolverheld-Track ein. Ich weiß nicht, was das zweite war. Und noch ein Catcar-Track, was dann eher so ein bisschen Left-Field ist. Erzähl mal was zur Entstehungsgeschichte. Also
Max Mutzke hast du, glaube ich, gesagt.
Ah ja, stimmt. Das ist nicht eine Nummer, die ich überraschend gut finde. Ich mache mal wirklich, es gibt ein Ding, wo das Demo eigentlich schon quasi die Produktion ist, nur klingt die Produktion ein bisschen besser. Und ein Ding, wo wirklich das finale Ergebnis gar nichts mit der ersten Sprachnotiz zu tun hat. Und versuch mal so ein bisschen die unterschiedlichen Wege, die unterschiedliches Material so gehen kann im Verlauf von so einem Produktionsprozess zu beleuchten. Natürlich einmal von der technischen Seite, aber auch von der kreativen und auch von der psychologischen Seite. Q-Thema.
Ja, spannend. deine Masterclass ist am 23.10. von 11 bis 12.30 Uhr. Genau, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Catcar ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsbands. Ausgetrunken ist einfach wirklich so ein Party-Hit, würde ich fast sagen.
Ausgetrunken ist es bei dir, okay, krass.
Ja, ja, das war so zu meiner Anfangs, als ich angefangen habe, so auf Indie-Partys zu gehen, ja. Damals in Saarlouis, in meiner Heimatstadt. In der Insel hieß das damals die Location.
2000er Indie-Partys.
Ja, ja. Ja,
ich glaube, da wurden wir beide sozialisiert.
Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, Infos zur Studioszene findet ihr natürlich unter studioszene.de. Tickets könnt ihr euch sichern unter tickets.leadcon.com und mit dem Promocode studiosofa10, also alles in Versalien, also alles groß geschrieben, 10, bekommt ihr auch 10% Rabatt, ja, auf eure Ticketbestellung, und wir freuen uns auf euch. Ja, aber lass uns mal kurz über deine Projekte und dein Gear einfach sprechen. Du hast ja auch im Hintergrund da ein ganz geiles Setup, aber ist das noch ein Weihnachtsbaum oder was leuchtet?
Das habe ich auch gerade überlegt.
Ja, mein ganzes Studio ist voller Weihnachtsbäume und blinkender Sachen, und ich fühle mich erst wohl, wenn alles so ein bisschen nach 70er-Jahre-Bordell aussieht, irgendwie auch bei mir zu Hause.
Vielleicht können wir da gleich noch drüber sprechen, weil der Wohlfühlfaktor spielt natürlich bei unserem Thema heute auch eine Rolle. Aber erzähl mal, was hast du gerade so für Projekte? Also, wie sehen die aus? Also, muss jetzt nicht irgendwie über Projekte sprechen, über die nicht sprechen darfst.
Nein, ich glaube, ich darf über alles sprechen. Ich mache dieses Jahr sehr ausgewählte Sachen, weil ich war lang fies krank so, und das steckt mir immer noch so ein bisschen im Körper und in der Psyche so, und deshalb mache ich straight 9-to-5 und also aktuell auf meinem Desktop, wenn wir fertig sind, muss ich mich kümmern um die Master von der dritten Finn-Kliman-Platte, die gerade fertig geworden ist und einen sehr guten Titel haben wird, den kann ich noch nicht verraten. Ich mische gerade das Album von der Underground-Rap-Legende Audio 88. Wird ein Knaller. Es erfreut mein Herz zutiefst tatsächlich. Ich mach Kindermusik für ein tolles Kinderprojekt namens Mira und das fliegende Haus.
Okay. Dann
mache ich die ganzen Songs und so ein bisschen mehr.
Da machen die Jungs von echt ja auch irgendwie so dieses, ist das nicht dieses?
Ja, der
die ehemalige. Freunde, ne?
Ja, deine Freunde.
Deine Freunde.
Genau.
Der Drummer,
genau,
ne?
Flo, ja, ja.
Genau.
Hat nochmal eine zweite Popstar-Karriere hingelegt. Und genau, dann habe ich gerade mit den Boys von Revolverheld noch so ein Projekt angefangen, aber das ist noch ganz in den Kinderschuhen. Und da schauen wir mal, was bis Weihnachten passiert. Was ist noch? Ne, ich glaube, das war's.
Okay.
Aber so vier Sachen also auf einmal reichen auch. Also eine Sache macht mich auch wahnsinnig. ich liebe das, also für meine Birne ist das immer sehr gut, so zwischen verschiedenen Baustellen oft auch sehr unterschiedlicher Natur hin und her hüpfen zu können. Irgendwie, das spült die Ohren und das Hirn ganz gut durch. Und dann kann man auch immer das eine mit dem anderen prokrastinieren. Und ja, so, aber eigentlich sollte man nicht mehr als 3 machen. Also sollte ich nicht mehr als 3 auf einmal machen.
Okay.
Den redlichen Vorsatz habe ich natürlich jetzt schon wieder gebrochen.
Jetzt sieht man da im Hintergrund bei dir sehr, sehr viel Gear. Was ist denn das Gerät, was du am meisten im Einsatz hast?
Naja, mein Rechner, ne?
Okay, neben dem Rechner.
Also meinst du an Hardware-Stuff?
Ja, ja, genau, an Hardware.
Ich habe echt viele Mikros und viele Preamps und viele Gitarren und so. Und im Endeffekt nehme ich dann in 80% der Fälle doch immer dieselben 2 Mics. Das ist entweder so ein SM7 oder ein altes U67. Und gehe halt eigentlich auch immer über dieselben 2 Preamps irgendwie, die ich gut kenne. Also ich habe so einen Neve-Klon, den ich total lieb, von Sound Sculpture irgendwie, wenn es clean sein muss. Bin ich in 80% der Fälle auf so einem Channel irgendwie und halt auf irgendeinem Universal Audio 610er, wenn es ein bisschen mehr Flavor und ein bisschen mehr Dirt haben soll. Und dieser ganze andere Berg an Equipment irgendwie, der guckt oft ganz traurig, weil so, hey, du warst so begeistert die ersten 2 Wochen, als du mich gekauft hast. Und dann, naja.
So. Okay, wie das so ist.
Deine Aber ich habe schon immer dahin? So, ich habe.
Ist das eine TL-Audio, oder?
Ja, ja, genau, das ist noch so ein TLA-Röhrenpult irgendwie, auch wenn es, weil ich liebe die Zerre davon, ne? Du kannst diese Röhrenchannels so geil überblasen, das gibt so einen geilen Dirt irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, was ist hier noch, so ein Manley, ein echter Neve, noch so ein paar Filter, zum Beispiel, ich liebe so einen Filter namens Mutator, das ist so ein 80er-Jahre-Irrtum, wo Trent Reznor auch viel mitgemacht hat. Hier ist noch so eine Sherman Filterbank, da spiele ich tatsächlich auch noch viel mit rum und so. Also eher so keine Ahnung, auch viele so Tretminen und hier noch ein Moog-Filter und sowas. Das habe ich tatsächlich viel Outboard-mäßig noch in Betrieb, weil es einfach mein Herz erfreut, an solchen Sachen rumzudrehen irgendwie. Auch wenn dann auch meistens nichts daraus wird, ich muss ab und zu an so Sachen, die Krach machen, rumdrehen und dann bin ich wieder gut drauf.
Okay.
Sehr gut. Und welche von, ganz kurz noch, welche von deinen 3,5 Boxensystemen da hinten ist deine Hauptabhörer? Also, ich habe jetzt immer die kleinen Brüllwürfel links und ein bisschen ausgeklammert, die sind wahrscheinlich nicht.
Doch, über die höre ich überraschend viel tatsächlich.
Okay, dann nehme ich das zurück.
Z4 heißen die, wie heißt die Firma? Keine Ahnung, es ist so eine Lo-Fi-Abhörer, um zu hören, wie es auf dem Laptop klingt. Nee, ich habe diese großen Amphion-Boxen tatsächlich, das ist meine Hauptabhörer. Mhm. Da höre ich 80% der Zeit. Dann sind diese Riesenspeaker da in der Wand verbaut. Die sind gut, um laut Bass aufzunehmen. Mhm. So. Und nach Feierabend angetrunken, keine Ahnung, Travis Scott zu hören. So. Dafür machen die auch extrem viel Sinn. Und diese kleinen Adams, die stehen noch da, weil das war meine Hauptabhöre, bevor die Amphions in mein Leben getreten sind. Ach, cool. Und so in der Übergangsphase, wo ich manchmal noch nicht so genau wusste, wie ich die einzuschätzen habe, bin ich immer, habe ich noch ein bisschen hin und her geswitcht. Aber die hatte ich jetzt auch wirklich Monate schon nicht mehr an. Ich glaube, so langsam können sie ins Lager auf jeden Fall. Das ist auch krass. Ich bin hier eingezogen und ich habe die nicht wiedererkannt. Das ist voll krass, was Räume mit Speakern machen können. Mhm. Allein, dass keine Wand dahinter ist, hat, glaube ich, voll viel gemacht. Und dass der Raum einfach auch viel größer ist. Die sind nie wiedergekommen. Und ich habe rumgemacht und nochmal hier eingemessen und da. Und die waren einfach ciao mit dem Umzug hier ins Home irgendwie. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und bin bei diesen Amphions gelandet. Mhm. Die in hartes Loch ins Monatsbudget gerissen haben, aber auch echt geil sind. Ja. Also ich liebe die. So, das sind, die haben echt mein Leben verändert.
Ja, du hast ja schon noch einen großen Abstand zwischen deinem Studiotisch und der Wand im Hintergrund, weil das ist auch links daneben, sehe ich auch noch so einen Gitarrenständer, oder?
Ja, ja. Ich will jetzt nicht den Monitor bewegen, weil dann fällt die Webcam aus.
Okay. Nee, das wollen wir nicht.
Nein, die fällt safe aus, weil die hat so einen Wackler, ich mach's mal lieber nicht. Nee, also es geht genau dahinter, stehen so viele Gitarren, viel Stuff, den ich immer schnell parat haben will, um jemand in die Hand zu drücken oder selber was zu spielen. Und hier hinten ist eigentlich richtig viel Space, aber da stehen eher Couches und Bücherregal und schnucklige Sachen, wo sich die Leute wohlfühlen sollen und kreativ sein sollen.
Okay.
Sehr gut.
Ja, dann lass uns doch mal mit dem Thema starten und direkt mal die erste Frage. Wie beeinflusst Psychologie die Arbeit im Tonstudio? Ja, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären. Die Idee kam ja von dir, darüber zu sprechen, über Psychologie und Mental Health. Und vielleicht kannst du mal so ein Überblick geben, wo du sagst, da spielt Psychologie auf jeden Fall eine Rolle, ohne vielleicht ganz so tief drauf einzugehen, weil auf die Details gehen wir ja gleich noch ein.
Ja, ich glaube, also zumindest in meinem Arbeitsalltag spielt es eine riesige Rolle bei fast allen Sachen, die ich so mache. Und es wird auch immer noch erstaunlich wenig drüber geredet dafür, was das doch eigentlich für ein großer Teil ist von, also generell kreativer Arbeit, aber auch einfach kreativer Arbeit im Studio. Ich habe das Gefühl, es wird auch, selbst in meiner Generation und einer Generation drunter noch, erst immer darüber geredet, wenn dann doch mal jemand irgendwie wegen einem Burnout die jahrelang nicht ans Telefon geht und dann also, aber der hat auch echt viel gearbeitet und so. Mhm. Aber davor, also zumindest in meiner Welt, wird es selten wirklich thematisiert. Also so einfach auch im Alltag. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil ganz viel meiner Arbeit ist auch tatsächlich gar nicht am Rechner zu sitzen und irgendwelche Geräusche zu machen, und sondern einfach auch zu gucken, dass die Leute in einer guten Verfassung sind, wo sie überhaupt gute Musik machen können und geile Performances geben können und gute Sachen schreiben können auch. Und das ist ein sehr nervenaufreibender Prozess, generell Sachen zu schreiben, Sachen aufzunehmen. Mhm. So, das ist ja auch immer ein sehr emotionaler Prozess, wo auch viele viele Verwirrungen und viel Panik und viel Angst und viel Traurigkeit und viel Freude und alles, was es so gibt, mit eine Rolle spielen. Es soll, das ist, glaube ich, elementar wichtig, damit gute Kunst dabei rauskommt. Aber das muss natürlich auch alles in einem sicheren Rahmen stattfinden und man muss aufpassen, dass man da nicht in Löcher fällt, wo man nicht mehr rauskommt irgendwie. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Drittel der Zeit, kümmere ich mich eigentlich um sowas. Also gerade in der Zusammenarbeit mit Künstlern. Mhm. Also es ist wirklich so. Also ein Drittel der Zeit ist so technischer Scheiß. Ein Drittel der Zeit ist wirklich kreative Arbeit, ne? Also schreiben, sich Sachen ausdenken, irgendwie auf die Suche nach irgendwas gehen. Und ein Drittel von meinem Job ist wirklich so eine Mischung aus Psychologe und Kindergärtner irgendwie. Mhm. Der guckt irgendwie, dass alle gut gelaunt zur selben Zeit in einem Raum sind und irgendwie was zusammen hinkriegen. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja.
Aus unterschiedlichen Gründen, ne? Also gerade so zum Beispiel Bands, die es schon ganz, ganz lange gibt, die haben meistens ganz andere Probleme wie Bands, die jetzt gerade ihr erstes Album machen. Mhm. So, die haben alle so ihre Probleme, die zärtlich und behutsam behandelt und aufgegriffen werden wollen. Aber die sind sehr unterschiedlich. Also von Mensch zu Mensch, von Künstler zu ey, da draußen, ne? Ich werde es nicht schaffen, korrekt zu gendern. Und ich weiß mir jedes Mal in den Arsch nach solchen Aktionen, dass ich es nicht hingekriegt habe. Von KünstlerInnen zu KünstlerInnen ist es unterschiedlich. Tut mir mega leid. Und ja, von Situation zu Situation auch.
Das heißt, ja, mit dem Jenner, das hatten wir ja letzte Woche. Da haben wir, Klaus und ich, uns auch erstmal dran gewöhnen müssen.
Oh ja.
Aber wir haben es versucht. Aber mir ist aufgefallen, dass er
es richtig auch gut
ab und zu falsch gemacht hat. Ja, das Problem ist nur, das wird jetzt den Rahmen hier sprengen der Diskussion, aber mit Künstlerinnen und Künstler spricht man halt nicht die non-binären Personen an. Das ist so ein bisschen das Problem.
Mhm. Ja.
Bei der Art und Weise, wie wir es machen. Aber wir gucken mal, Klaus und ich, wir geben uns Mühe.
Genau.
Ja.
So, das ist aber auch die perfekte Überleitung.
Genau.
Zur nächsten Frage, nämlich das Thema gute Kommunikation. Philipp, was ist gute Kommunikation?
Ne, ich glaube, gute Kommunikation ist auf jeden Fall immer Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Also, weil ich habe das Gefühl, das ist, es ist noch ein bisschen, immer noch leider so ein Überbleibsel von, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, von alten weißen Männern, die in den 70ern und 80ern, also gerade in diesem Studiokosmos, so eine sehr hierarchische Struktur aufgebaut haben. Ne? Also da wurden dann auch immer Praktikanten wirklich wie Scheiße behandelt irgendwie. Mhm. Also, und für mich so einer totalen Selbstverständlichkeit. Und auch Künstler, die dann zum Beispiel jetzt nicht super berühmt waren, wurden auch erstmal tendenziell irgendwie hier, du machst jetzt, was ich sage, irgendwie mäßig behandelt und so. Und das ist alles total toxischer Müll. So, ich finde, egal mit wem man an dem Tag zusammenarbeitet, also wirklich original von der Reinigungskraft, die gerade noch den scheiß Klo sauber gemacht hat irgendwie, bis hin zum Universal International Super A&R-Typ. Ich finde, die müssen alle immer auf absoluter Augenhöhe mit absolutem Respekt und mit einer absoluten Wertschätzung füreinander kommunizieren. Sonst ist das keine gesunde Kommunikation. So.
Mhm.
So, deshalb versuche ich auch immer für eine Atmosphäre zu sorgen und einfach für Awareness zu sorgen, dass das wirklich stattfindet. Klar weiß der andere in dem Bereich mehr als der andere so und der hat da seine Kompetenzen, seine Spezialitäten und bla 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 bla, aber trotzdem, jeder ist gleich wichtig, jeder wird gleich behandelt, gleich ernst genommen und gleich lieb gehabt.
Sehr, sehr gut. Aber wenn man sich lieb hat, muss man ja trotzdem Kritik äußern. Also gerade jetzt im musikalischen Sinne, man entwickelt was gemeinsam, dann gibt es Dinge, die gefallen einem mehr, die gefallen einem weniger. Wie kann man beispielsweise jetzt als Producer oder auch gerne als Engineer Kritik äußern, ohne die Kreativität des Musikers zu blockieren oder um sie vielleicht sogar zu fördern?
Ja, ja, das ist tatsächlich eine extrem fragile Sache, weil also jeder kennt es, man man macht irgendwas Tolles, ne? Man schreibt ein Stück Musik oder keine Ahnung, man malt ein Bild oder keine Ahnung, denkt sich was Cooles aus irgendwie. Und dann kommt jemand und sagt, ne, fühle ich nicht. Und dann ist man erstmal, was? Und das nimmt extrem viel Drive raus erstmal und schafft erstmal tendenziell eher eine negative Energie. Also ich versuche tatsächlich, wenn ich, sagen wir, es geht um einen Song, ne? Und ich denke, der geht noch besser. So, dann versuche ich erstmal immer, also in der Kommunikation, erstmal das rauszustellen, was da schon richtig gut dran ist. Weil wenn alles totale Quatschidee ist, dann alles totaler Quatsch ist, dann sollte man vielleicht doch was anderes machen an dem Tag, ne? Oder keine Ahnung, oder nicht zusammenarbeiten oder was weiß ich, ne? Ich versuche erstmal immer zu sagen, was ich richtig gut daran finde. So. Und es kann alles Mögliche sein. Also, Digga, die Zeile, ne, die trifft mich in meinem Herzen, die hat mich heute Morgen, da hätte ich fast geheult irgendwie. Oder keine Ahnung, was ist denn das für ein heißer Beat? Und ey, wie hast du diesen Sound gemacht? So, heftig. So, das erstmal, weil irgendwas ist daran auf jeden Fall gut. Und wenn ich dann Änderungsvorschläge habe, ne, versuche ich direkt immer konkrete Vorschläge zu haben. Also, weißt du, nicht zu sagen, das ist Quatsch, mach anders. Sondern zum Beispiel, also wenn mir jetzt wirklich eine Zeile nicht gefällt, ne, dann versuche ich tatsächlich schon 2-3 Alternativzeilen zu haben, die gar nicht mal unbedingt besser sind, weil ich arbeite teilweise mit richtig guten Textern zusammen, da werde ich niemals eine Zeile schreiben, die besser ist. Aber ich werde vielleicht schon mal eine Zeile schreiben, die das verdeutlicht, was ich meine. Ne? Also wenn ich so eine Zeile zu wischiwaschi finde und so ein bisschen zu phrasig, ne, dann versuche ich eine Zeile zu schreiben, wo irgendwas ganz Konkretes vorkommt, irgendein sperriger Straßenname oder ein Name vom Haustier oder irgendwie so eine kleine, dreckige Situation. Und dann weiß der andere schon, ich fühle, was er meint. Lass mich das mal besser machen. Weil den Reflex löst man dann sofort aus. Genauso bei musikalischen Fragen. Also wenn ich finde, okay, das ist echt ein bisschen lahm, dann suche ich schon mal einen dritten Akkord und schlage den vor. Und wenn es da nicht ist, nicht schlimm, könnten auch den und bla bla bla. Aber ich versuche eine Atmosphäre schaffen, wo man dann direkt Bock hat, gemeinsam auf die Suche zu gehen.
Ist ja auch eine Art Inspiration, ne?
Ja, total. Und zum Beispiel auch dadurch, dass man rausstellt, was gut ist, kann man viel mehr argumentieren, warum ein andere Sachen daran jetzt nicht so kriegen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich merke, der Text ist ein bisschen zu bla 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 bla, dann suche ich mir wirklich die 2 Zeilen, die wirklich speziell sind und wirklich so wirken, als wären sie aus dem Leben von den Menschen. Und dann gehen wir von denen aus. Weißt du, dann sage ich erstmal, die kriegen mich voll. Lass versuchen, noch mehr so zu finden. So, und ja, ich versuche das direkt auf eine produktive Ebene zu kriegen. Mir hat tatsächlich auch mal jemand einen echt schlauen Ratschlag gesagt, weil dieses einfach jemand auch Sachen zu zeigen, so nur, wie findest du das? Das macht einen meistens auch total fertig, weil das sind 10 verschiedene Leute mit 10 unterschiedlichen Meinungen, die verwirren dich auch oft nur. Und mir hat mal jemand gesagt, Digga, wenn du dir irgendwo nicht sicher bist, ne, wenn du dir mit einem Mix sicher bist, dann gehst du nur zu Leuten, die viel bessere Mixe machen als du. Und von denen kriegst du dann immer direkten, konkreten, nützlichen Ratschlag. Wenn du dir mit dem Text nicht sicher bist, dann gehst du nur zu Leuten, die viel bessere Texte machen als du. Und von denen kriegst du dann auch 3 geile Zeilen direkt so. Aber wenn du so diese große, ich setze jetzt mal meine Mutter irgendwie und keine Ahnung, den Hausmeister hin und wie findet ihr das? Und der eine mag vielleicht generell keine Rockmusik, irgendwie was. Das macht so einfach nur so negatives Feedback zieht dich einfach nur runter und lähmt erstmal deine Kreativität. Deshalb versuche ich, viel positives Feedback zu geben und die Sachen, die, wie soll ich sagen, die vielleicht noch ein bisschen Arbeit brauchen, direkt in so einen produktiven Prozess zu überführen, in dem Moment, wo ich sie thematisiere. Und auch direkt Vorschläge habe. Und auch keine Angst davor haben, dumme Vorschläge zu machen, weil du löst trotzdem automatisch einen Reflex aus, dass der andere denkt, ja, okay, dummer Vorschlag, aber ich habe einen besseren hier. Und schon bist du wieder am Arbeiten. So ja. Weißt du?
Wie wichtig ist denn das Timing da an der Stelle? Also sagen wir mal, jemand, keine Ahnung, trägt irgendein neues Riffing vor oder sonst irgendwas, ne? Und da ist dann diese eine Note, die dir nicht gefällt. Grätschst du sofort rein oder lässt du ihn zu Ende spielen? Oder wie machst du das, ne? Wann kritisierst du?
Ja, ja, das Timing, das musste ich extrem lernen. Also das ist auch, da werde ich immer noch besser da drin. Aber Timing ist tatsächlich fundamental. Und es ist auch extrem wichtig, nicht direkt jede Kleinigkeit, wo man irgendwie Verbesserungspotenzial sieht, zu thematisieren. Erstmal wirklich die ganz, ganz großen Baustellen angehen. Weil es gibt auch ganz kleine Sachen, die sind eigentlich egal. Weißt du, also, und die lässt du dann erstmal sein, so wie sie sind, einfach um nicht irgendwie direkt 10 Sachen zu haben, sondern du versuchst zu überlegen, okay, was ist das eine, was sind die ein, zwei fundamentalen oder die größten, nicht Probleme, aber die größten Verbesserungspotenziale, die du siehst, ne? Und dann kümmerst du dich erstmal nur um die. Und wenn du die in den Griff gekriegt hast, ist das oft auch so, merke ich, dass dir diese ganz kleinen Sachen, die sind dann dir auch auf einmal egal. Also weißt du, ob das Ding jetzt wirklich 0,5 zu schnell ist? Ach, scheiß drauf irgendwie. Ob der C-Part wirklich 2 Takte zu lang ist? Ach, scheiß drauf irgendwie. Ob dieser eine Synthi sein muss, ist gar nicht so egal, wie ist gar nicht so wichtig, wie meistens so Sachen, die, also weißt du, zum Beispiel, ich sehe oft dann so Sachen, wie, du willst hier eigentlich ein romantisches Lied schreiben, aber ich habe irgendwie den Verdacht, durch so ein paar Fehler im Ton oder in der musikalischen Auffassung oder im Text, wirkt das so ein bisschen, als hättest du nicht genügend Respekt für sie. Also als wäre das Ganze, hat das, und du meinst es überhaupt nicht so, aber das Ding kriegt irgendwie fast eine, keine Ahnung, irgendwie so eine komische Schlagseite, wo man denkt, hey, was ist denn das für ein komischer Typ? Dabei willst du eigentlich, ey, willst du was Romantisches schreiben? Mhm. Und dann, das ist 10.000 Mal wichtiger als 0,5 BPM.
Ja.
Weil wenn du das hinkriegst, wenn auf einmal die grundlegende Romantik stimmt und der Typ nicht mehr wirkt wie so ein kleiner Psycho irgendwie und sich das irgendwie gut anfühlt, dann sind mir die 0,5, die ich am Anfang natürlich auch direkt registriert habe und die mich vielleicht auch bis zum Schluss wahnsinnig machen werden, die sind gar nicht mehr so wichtig. So, und die verschiebe ich dann auf jeden Fall auf später, um zu sehen, ob sie dann wirklich noch so kriegsentscheidend sind. Und ja, auch es gibt auch so kleine Sachen. Zum Beispiel, ich muss dazu sagen, ne, was diese ganzen Sachen angeht, ich war früher richtig, richtig schlecht da drin. Weil ich bin, klar hatte ich immer meine Dorfband so, aber da hat man sich dann halt in jeder zweiten Probe aufs Blut gestritten. So. Nee. Keine Ahnung warum, weil so den 10 Leuten im Jugendzentrum war es dann egal am Wochenende, ne, die den Scheiß anhören mussten. So, aber trotzdem, es waren immer fatalistische Streits bis aufs Blut. Dann habe ich halt auch lange Zeit in meinem Leben allein mit meinem Computer Musik gemacht. Und mein Atari und mein Sampler, die haben immer genau das gemacht, was ich wollte. Die haben mir nie widersprochen, die hatten nie eine andere Idee, ne? Und je mehr ich dann mit Leuten zusammenarbeiten musste, wollte, konnte, umso mehr musste ich das lernen, dass das halt keine Maschinen sind, sondern halt genauso Menschen wie ich mit genauso starken Meinungen und Gefühlen zu allem irgendwie. Und da habe ich mich, also gerade am Anfang so von meiner professionellen Karriere, wirklich oft richtig in die Nesseln gesetzt. Ja, und hatte zum Beispiel, wo ich hier in Hamburg gestrandet bin, ne, das war ein großes Glück, weil hier, damals gehörte Franz Blaser das alles. Und der war so cool und hat mir halt so ein Räumchen gegeben und meinte, ihr musst keine Miete zahlen, da kannst du einen Scheiß machen. Und hier kannst du erstmal auf der Couch von der Studiomanagerin pennen. Und hier, guck mal, hast du 2 Jobs, damit du ein bisschen Geld verdienst. Und dann hat er mich teilweise in solche Situationen geworfen, wo er eigentlich wahrscheinlich wusste, okay, dieser kleine Psychopath aus dem Schwarzwald, der wird es voll gegen die Wand fahren, aber wird dabei was lernen. Zum Beispiel, ich erinnere mich wirklich, als ob es gestern gewesen wäre, da war irgend so eine NDR-Show, ne, wo irgendwie so ein paar B-Promis Seemannslieder singen sollten oder irgendwas. Und so eine Band aus alten Hamburger Musikern. Und Franz so war, okay, du bist jetzt MD hier, Musical Director, du guckst, dass das alles geil wird. Und ich so, okay, bam, jetzt wird die Welt erobert. Und dann erste Probe, ne, die waren eh alles okay, was ist das für ein kleiner Typ und warum greift er mir wirklich alle 5 Minuten in die Tasten von meinem Keyboard und zeigt mir auf den Ton genau, was ich spielen soll? Und warum redet der so mit mir, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, sein Angestellter hier? Und dann war das ein Tag, wo ich das so durchgezogen habe und auch nicht viel gemerkt habe. Und am nächsten Tag, zweiter Probetag, ne, keiner da. Das heißt, ich komplett alleine da.
Krass.
Die hatten sich nicht abends alle ohne mich auf dem Bier getroffen und meinten so, nee, also ganz im Ernst, wenn es so weitergeht, dann kommen wir nicht mehr.
Ja, krass. So,
soll man sehen, was er macht. Und dann saß ich da alleine auf meiner Couch, ne? Und auf einmal saß Franz neben mir und meinte so, ey, und wie läuft's? Und wusste, glaube ich, ganz genau, dass das passieren wird. Und meinte so, und?
Das heißt,
denkst du, woran das liegen könnte? Und ich so, ja, okay, fuck. Und dann bin ich halt einen Tag lang durch Hamburg gefahren, habe mich bei allen entschuldigt und dann war der dritte Tag okay. Aber I had to learn the hard way.
Okay, das heißt, die Bedeutung von Empathie und emotionaler Intelligenz sind schon sehr, sehr wichtig und ist auch was, was man lernen kann und nicht einem unbedingt direkt in die Wiege gelegt wird.
Ja, und vor allem, also wenn man auch in seiner jungen, wilden Sturm- und Drangphase ist, man oft auch übersieht oder als nicht so wichtig einschätzt in seinem, ich muss jetzt die Welt erobern irgendwie. Und was dann auch mit der Zeit, also bei mir dazu kam, ist, dass ich gemerkt habe, ey, wenn die Leute nur gut gelaunt erstmal das spielen, was sie so spielen würden und das am besten auch noch zusammen, kommen da oft viel geilere Sachen raus, als wenn jeder exakt das macht, was ich mir so vorgestellt habe. Und als ich dann auf einmal da auch so Antennen entwickelt habe und ein bisschen gehört habe, was da einfach passieren kann, wenn die Leute erstmal mit Freude und Entspannung erstmal nicht das machen, was du ihnen sofort sagst. Oder was das für großartige Ergebnisse zur Folge hat, das hat dann nochmal ein weiteres Türchen aufgemacht. Und seither verfeinere ich da meine Skills und hoffe, dass ich mit 60 nochmal doppelt so gut da drin bin, wie ich es jetzt bin.
Ich meine, Empathie und Menschenkenntnis ist ja dann halt auch sehr wichtig. Ja, wie schaffst du es denn dann in so kurzer Zeit auch die Menschen dann kennenzulernen, rauszufinden, was für Typen das sind, rauszufinden, wie man die angreifen, anpacken muss, darf, soll oder wie man sie halt auf gar keinen Fall behandeln soll?
Ja, ja. Also erstmal, ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man einfach eine Atmosphäre schafft, wo die Leute das Gefühl haben, hier kann ich entspannen, weißt du, hier bin ich sicher, hier kann ich so sein, wie ich bin. So. Mhm. Mhm. Und das ist nicht auch in vielen Studios, wo ich selber früher als Musiker war, war das überhaupt nicht so. Da kamst du rein und es war alles mega beklemmt und erschlagend und du wurdest ganz komisch behandelt und dann saß du ganz allein irgendwie in so einem abgeschotteten Aufnahmeraum und der Take war vorbei und dann haben die Typen 2 Minuten ohne Talkback irgendwie über dich geredet und du hast nichts gehört. Mhm. Und so, oh Gott, was reden die jetzt da? Ich bin ganz allein und natürlich spielst du da nicht 20% so geil, wie du eigentlich spielen könntest. Auf keinen Fall, niemals. Deshalb, ich versuche immer, alles, was ich in einem Raum machen kann, versuche ich in einem Raum zu machen. Ich versuche, dass die Räume so gemütlich wie möglich sind, dass ich so offen und entspannt wie möglich bin. Natürlich ist es auch, manchmal hat man nur 2 Tage mit irgendjemandem, den man überhaupt nicht kennt. Aber da hilft es zum Beispiel, habe ich gemerkt, total offen und ehrlich zu sein, was auch seine eigene Tagesform so angeht. Mhm. Weil also das öffnet und entspannt extrem, weißt du, wenn man mal erstmal so in Vorleistung geht und selber seine Karten auf den Tisch legt und weißt du, reinkommt und sagt, hey, ich sag dir ehrlich, ich habe heute Nacht 4 Stunden geschlafen und hatte ganz schlimme Albträume. Die habe ich seit 3 Jahren. Und zwar, und dann erzähle ich den Traum. Mhm. So, der am besten ein wirklich intimes Detail über mein Leben enthält. So. Und ich bin immer aufgeregt, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Ich kann dann echt schlecht schlafen. Also wenn ich weiß, irgendwie morgen ist irgendein Künstler, irgendeine Band, irgendwas bei mir im Studio, die habe ich noch nie zuvor gesehen und ihr müsst irgendwas hinkriegen. Ich bin aufgeregt. Todesaufgeregt. Und das sage ich auch. So. Dann sage ich, am besten, nachdem ich den Traum erzählt habe, sage ich noch, ey, und ich bin richtig aufgeregt. So, weil, ey, wir kennen uns nicht und bla bla bla. Weißt du, erstmal so ein bisschen seine eigenen Mauern abbauen. Mhm. Und das passiert dann im Gegenzug meistens ganz automatisch, weil man hat es bei Künstlern und Musikern und so meistens eher mit emotionalen Häschen zu tun, die dann auch relativ schnell da mitmachen. Und echt, manchmal bin ich richtig überrascht irgendwie. Weißt du, manchmal habe ich irgendwie beim ersten Espresso irgendwie einfach nur ehrlich gesagt, wie es mir heute geht und wie mein Leben wirklich aussieht und nicht, hey, ich bin der krasse Star-Produzent, ich komme hier rein und jetzt machen wir, sondern, keine Ahnung, ich bin ein Mensch mit allen Verwirrungen und dem ganzen Hustle, den du auch hast, so. Und vom zweiten Espresso haben wir schon angefangen zu weinen und ihr erzählt, dass ihre Oma gerade gestorben ist. Irgendwie. Und schon bist du im perfekten Vibe, einen richtig guten Song zu schreiben. So. Oder, keine Ahnung, vielleicht mal einen richtig guten Vocal-Take zu singen. Oder was weiß ich. Irgendwas zu machen, wo das gut ist, wirklich im Kontakt mit seinen echten Emotionen zu stehen.
Sehr, sehr cool.
Dann machen wir ganz kurz mal ein bisschen Werbung an dieser Stelle und senden euch liebe Grüße von unserem Partner Hofer, denn für alle Studiosofa-Hörer gibt es gerade eine Aktion am Hofer College. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist. Damit könnt ihr alles erreichen, mit Spaß und von zu Hause aus.
Genau, alle StudiosofaHörerInnen finden aktuell auf der Seite hofer.de/studiosofa den Gutscheincode StudiosofaFünf, StudiosofaFünf, auch wieder groß geschrieben, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Genau, lass uns mal über Hierarchien im Studio sprechen, die ja auch relevant sind für so die Psychologie. Ich kenne das noch aus meiner Bandzeit so, dann ist der eine irgendwie so der Leader und sitzt da und beachtet jeden einzelnen Schlag des Drummers und dann wird nochmal gesagt, ah, da war was vielleicht so, ne, oder wie gehst du mit so einer Situation um? Hast du da Tricks oder was ist da deine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also das ist ja vor allem, wenn, wenn da viele Leute zusammen in einem Raum sind, ne? Oder im schlimmsten Fall eine Band. Weil Band ist das ist wirklich das allerfragilste, komplizierteste Konstrukt, was man sich so vorstellen kann. Erstmal musst du das eh checken, wie die Dynamiken sind. Das beobachtest du erstmal ein bisschen so. Und natürlich fragst du irgendwie, also keine Ahnung, wenn du gar keine Ahnung hast, hey, wir schreiben hier die Texte und hey, und wir sind bla 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 und wer macht was und so. Und so ein paar Hard Facts findest du dann raus, aber du musst natürlich auch beobachten, wie ist generell die Dynamik irgendwie. Und dann merkst du, okay, der eine sitzt die ganze Zeit in der Ecke und hat noch gar keinen Ton gesagt und guckt die ganze Zeit und der andere ist mega aufgedreht irgendwie und hüpft die ganze Zeit durch die Gegend so und dann musst du natürlich auch überlegen, okay, was müssen die jetzt heute an dem Tag machen? So, und es ist ganz, ganz unterschiedlich, wie man dann vorgeht. Man versucht halt, dass sich jeder Einzelne dann sowohl wie möglich in der Situation, wo man ihn am meisten braucht, fühlt. Ne? Also ich hatte es auch schon, ist es gerade zum Beispiel von jungen Bands, irgendwie, die ihr erstes Album machen oder sonst was, ihre ersten zwei Tracks aufnehmen, das sind immer, bei jedem kleinsten Arbeitsschritt sind immer alle im Raum und jeder guckt immer ganz genau, was für eine Ghost Note wer wo spielt irgendwie. Wenn die Leute erstmal ihr fünftes Album machen, dann kommen die irgendwie, ach was, hat Erik schon die ganzen Gitarren eingespielt? Ja, cool, dann komme ich nächste Woche mal zum Singen vorbei. So, da hat sich das dann extrem gelockert. Das heißt, wenn dieses, jeder guckt ganz genau, was der andere macht irgendwie und ob da ja alles so mit rechten Dingen zugeht, das versuche ich dann ein bisschen zu, versuche ich den Leuten Space zu geben, wenn ich merke, okay, das ist jetzt einfach alles zu close und der hat eh so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, weil er weiß, er ist der, also technisch schwächste Musiker, jetzt in dem ganzen Konstrukt, dann gucke ich auch manchmal, dass wir einfach vielleicht dann mal für eine Stunde allein sind, um den Bass einzuspielen irgendwie und gucke natürlich, dass es okay, cool ist für die anderen, aber versuche den dann schon, wenn ich merke, die brauchen ein bisschen mehr Space und die anderen sind gerade zu nah dran und dadurch entsteht so eine Nervosität, dann versuche ich halt, soweit es mir möglich ist, den Platz ein bisschen zu schaffen, ne? Und auch da versuche ich dann aber auch immer direkt irgendwie, weißt du, vor allem rauszustellen, was gerade richtig geil ist. So. Mhm. Weil das gibt einem extrem viel Selbstbewusstsein. Und ja, Selbstbewusstsein macht bessere Musik. Ist einfach so. Mhm. Und selbst, weißt du, du wirst den Typen jetzt auch nicht zu einem besseren Bassisten machen in 2 Tagen, ne? Du musst halt ein bisschen mehr editieren und gucken, dass der gut drauf ist. Das ist alles, was du tun kannst, ne?
Stimmt.
So. Und, aber dieses Gucken, dass der gut drauf ist, ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als das Editieren. Und spar dir, ich schwöre, Editierarbeit.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Und schon bist du wieder ausgeschlafen am nächsten Tag und besser drauf. Und so ist es ein positiver Loop, den du da in Schwung bringst.
Wie würdest du denn Hierarchien jetzt unter Kollegen oder sowas, also wenn man gemeinsam an einem Projekt arbeitet?
Ich hasse das. Wie gesagt, ich habe das eingangs schon mal versucht zu sagen, dass ich finde, es darf, also gerade bei kreativen Schaffensprozessen, keine Hierarchien geben. Also vor allem keine, die sich dann irgendwie auf die Kommunikation untereinander auswirken. Natürlich hat jeder seine Kompetenzbereiche. Darum geht es überhaupt nicht. Ne? So. Und also weißt du, es gibt auch zum Beispiel, wenn ich merke, irgendwie, es gibt ja so zum Beispiel gerade auch so Bands, ne, die funktionieren relativ basisdemokratisch. Und da darf dann der Schlagzeuger bei jeder Zeile von jedem Text seinen Senf dazugeben. Und er hat noch nie eine Zeile in seinem Leben geschrieben. Mhm. Und ich sehe halt, wie frustriert der Sänger ist. Und die ganze Zeit denkt, ey, du Ficker, du hast noch nie eine gerade Zeile geschrieben. Irgendwie, ich habe hier schon wieder irgendwie 30 Songs. Und jetzt sitzt du da und findest es scheiße oder was? Halt einfach mal die Fresse. So, wenn ich das sehe, dann versuche ich auch einfach mal mit dem Schlagzeuger zu reden. Und meint, ey, Digi, also wenn du keinen konkreten Vorschlag hast, lass erstmal nur konkret an irgendwas arbeiten, dann wieder das auf diese konstruktive Ebene zu bringen und sowas. Aber und dann natürlich auch den Leuten ein bisschen ihren Kompetenzbereich den nochmal rauszustellen und versuchen auch klar zu machen, dass es wichtig ist, dass es Kompetenzbereiche gibt. So, also genauso wie wenn der Sänger, weißt du, der auf einem Ohr kaum noch was hört und auf dem anderen Tinnitus hat, beim dritten Recall vom Master immer noch denkt, dass der Bass nicht mehr so lebendig ist wie im Rough Mix, dann bin ich auch der Typ, der sagt, Digi, ganz im Ernst, ab hier musst du mir meinen Kompetenzbereich ein bisschen zugestehen. Ne? Und vielleicht wäre die Zeit tatsächlich besser investiert, wenn du jetzt schon mal und direkt eine Idee haben. Ne? So. Darum geht es nicht. Aber wenn es da drum geht, dass da irgendeiner, weißt du, von der Kommunikation verbal oder nonverbal irgendwie so eine Attitude hat, als würde über irgendjemand stehen. So. Das versuche ich wirklich, also direkt zu thematisieren und direkt auszuräumen, weil das ist ganz, ganz toxische Scheiße. Und ich weiß, ich komme aus der Zeit, wo das total normal war. Also gerade in so Studios, ne? Da gab es immer den Praktikanten, so der war ganz unten in der Nahrungskette, dann kam so ein Assistent und dann kam der Engineer, der nicht so krass war wie der Chef-Engineer, und dann kam der Produzent irgendwie so. Und das war so. Und meistens hat dann wirklich dieser komische, nein, egal, der Produzent, also das, was dann, weißt du, wo ich 16 war und in irgendwelchen Schwarzwaldstudios Praktikums gemacht habe, da wurden die Praktikanten von diesen alten Typen immer behandelt, als wäre es so eine Mischung aus Sklave und, keine Ahnung, Haustier. Also es war wirklich widerlich teilweise, also mit wie wenig Respekt einem da begegnet wurde, nur weil man vermeintlich irgendwie so in diese komischen Nahrungskette irgendwie unter einem stand. Und es gibt keine Gründe dafür. Es gibt keine menschlichen, es gibt keine sozioökonomischen, es gibt, nur weil der eine einen Skill mehr hat, ist es auch kein Grund, irgendjemand weniger gut zu behandeln als irgendjemand anders. Es gibt keine Gründe dafür. Und Meistens hat auch echt, ohne Scheiß, der Praktikant eh viel geileren Scheiß gemacht als die ganzen alten Typen, deren Zeit eh schon ein bisschen vorbei war. Und die hätten gut getan, den nicht wie Scheiße zu behandeln, weil dann hätte der denen nicht in 10 Jahren richtig helfen können.
Geil.
Weißt du? Also, deshalb, also Hierarchien finde ich, also ich weiß nicht, vielleicht, da mögen mir andere Leute widersprechen, deren die da das anders sehen, aber da bin ich extrem hippiesk unterwegs, einfach nur, also weil ich das eine humanistische Selbstverständlichkeit finde und auch mal ganz dumm, weil die Mucke geiler wird.
Ja.
Ist einfach so. Also überall, wo schlechte Atmosphäre herrscht, da kommt nicht wirklich was Geiles bei raus.
Dann lass uns doch mal darum kümmern, dass wir einen gewissen Wohlfühlfaktor im Studio haben. Wie machst du das?
Na, ich gucke, dass es gemütlich da ist. Also weißt du, dass es, also ganz basic, ganz dumm, also weißt du, dass angenehmes Licht ist, dass da viele Couches rumstehen, wo man sich direkt reinflatschen kann und denkt, ah, oh, ja, geil. Ist wie bei mir zu Hause irgendwie. Hm? So, also dass ich einfach ein Surrounding schaffe. Und auch wenn ich irgendwo ein Projektstudio einrichte, ne, dann gucke ich, dass es da gemütlich ist oder dass man nur an einen Ort geht, wo es auch, ja, wo man gerne ist einfach, ne? Ich hasse, es gibt ganz viele, gerade so jüngere Hip-Hop-Dudes haben das echt nicht drauf, gemütliche Orte zu schaffen. Da ist dann immer so neonblaues Licht. Man kann sich nirgendwo hinsetzen. So. Und es ist irgendwie so, du kommst so rein und es ist irgendwie kalt und ungemütlich und irgendwie willst du wieder gehen. Also das versuche ich, dass es das krasse Gegenteil ist. Dann gucke ich halt einfach, dass da zwischenmenschlich naja, alle nett und lieb zueinander sind. Und naja, man muss auch, also was ich auch manchmal mache, ist einfach, es gibt Situationen, die entstehen können, die sind erstmal in den nächsten paar Stunden nicht lösbar.
Mhm.
So, und wenn ich merke, okay, jetzt ist hier gerade so ein heftiger Streit eskaliert, oder haben sich alle in so eine heftige kreative Sackgasse manövriert. Da kommen wir jetzt nicht mit zwei kleinen Psychotricks und einem Kaffee wieder raus irgendwie. Dann gucke ich, dass wir es einfach sein lassen für den Tag.
Mhm.
So. Weil nichts schlimmer ist, als da dann noch weiter zu pushen und immer weiter gegen die Wand zu rennen und immer noch frustrierter zu werden. Und ich kenne das von mir selber. Ich habe das früher mit mir selbst gemacht und auch mit anderen Leuten. Man will es dann trotzdem irgendwie hinkriegen. Und man rennt immer wieder gegen die Wand und es ist schon 3 Uhr nachts und dann fällt man noch aus lauter Verzweiflung in den tiefsten Drogensumpf, den die Reeperbahn so in der Nachbarschaft bereithält. Und dann wird es nur noch schlechter und alle hassen sich und am nächsten Morgen weiß man nicht mehr, wie man heißt. Während hätte man einfach mal um 16 Uhr, wo es echt, wo man total in der Sackgasse, also entweder menschlich oder kreativ gelandet war, hätte man dann mal gesagt, ey komm, lass einfach sein lassen, wir gehen jetzt was Schönes essen und danach ins Kino oder ins Schwimmbad irgendwie. Wenn man am nächsten Tag, hätte man diesen ganzen Scheiß, ob der jetzt zwischenmenschlicher oder kreativer Natur war, in 10 Minuten gelöst. Der Track wäre 10-mal so gut. Es wäre einfach, ich versuche, wenn es nicht mehr weitergeht, das da dann auch zu sehen und dann zu sagen, Cut. Jetzt, okay. Jetzt chillen wir alle mal wieder, weil jetzt macht es keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Und das es sorgt tatsächlich auch für eine gute Atmosphäre. Weißt du, zu gucken, dass Atmosphären nicht eskalieren.
Mhm.
So. Weil das bleibt dann auch in so einem Raum kleben.
Mhm.
So. Ich merke das auch. Ich habe schon mal ein Studio gewechselt, weil da zu viel atmosphärischer
schlechter Vibe,
den ich mir selber da rein gewiped hatte an den Wänden habe. Und dann habe ich da einmal umgeräumt und umdekoriert und es hat nichts geholfen. Ich wusste, ich muss da raus.
Hm? Ja,
und einfach, weißt du, um Orte cool und offen und freundlich zu halten, ist es gut, dann nicht zu viel eskalieren zu lassen. Weil wenn du erstmal mit einem da ein paar Panikattacken drin hattest, dann willst du da nicht mehr sein.
Mhm.
Und dann wollen da auch noch andere Leute mit dir nicht mehr sein.
Klar. Ja, bei Klaus Weipen die Katzen, ne? Kann das sein?
Ja,
genau. Das war.
Ich glaube,
Der Klaus-Wohlfühl-Faktor.
Absolut.
Nummer eins, die Katzen.
Mhm. Ja, ey, ich glaube, der bringt richtig was.
Der bringt Studio richtig Katze. Wohlfühl-Faktor. Und das war jetzt auch gerade hier die Ankündigung. So, Papa, ich habe lecker gegessen. Ich lege mich jetzt wieder hin, nur dass du Bescheid weißt. Ne? Und ich bin übrigens niedlich, guck ab und zu mal rüber zu mir.
Ja. Ja, dann mach das doch.
Ja.
Das sieht so aus, als würdest du immer niedlich zu mir reingucken.
Ja,
so
das mache ich auch.
In die Richtung, weißt du, weil dann immer so in die Richtung.
Ich habe tatsächlich, manchmal habe ich ja die Angst, dass ich mein Familienleben nicht mit meinem Job kombiniert kriege. Aber wie gut das kommt, mit irgendeiner angetrunkenen Punkband dann doch mit den Kids auf den Spielplatz zu gehen nach dem Studiotag und nicht auf den Kiez, ist überraschend. Die finden das alles mega geil.
Ach, erzähl.
Ja, geil. Ist wirklich so. Das, und schon, weißt du, kennt der andere wieder ein Stück mehr von deinem Leben und bist noch ein bisschen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Die waren echt schon ein paar Mal auf dem Kiez, aber noch nie auf diesem krassen Spielplatz in Planten und Blumen, wo es den Plastikvulkan gibt.
Was?
Muss ich mir mal merken.
Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe Kinder und keine Katzen.
Ja. Hast du denn so psychologische Tricks während der Aufnahmesituation parat? Also wie gehst du um, wenn du merkst, okay, der Sänger hat jetzt den 30. Take gemacht, so der ist jetzt mal fertig oder muss jetzt nicht nur bei einem Sänger sein, sondern auch bei einem anderen Musiker, so dass man irgendwie den Fokus auch auf die Aufnahme nicht so verliert. Hast du da so ein paar Tricks?
Ja, ja. Es ist tatsächlich, die Leute sind extrem unterschiedlich. Also weil gerade bei Sängern gibt es Sänger, die singen dir wirklich dieselben vier Zeilen im Loop und die werden immer besser von Mal zu Mal und die 30. sitzt wie eine Eins. Mhm. Und es gibt zum Beispiel das krasse Gegenteil. Also dass jemand wirklich beim Soundtrack singt wie ein junger Gott und ab da geht's komplett bergab. Und schon der 5. Take ist so, ey, nur noch ein Schatten von dem, wie er oder sie eigentlich singen kann. Und da geht's dann auch ein bisschen darum, dass du einfach darauf reagierst. Also, weißt du, ich habe zum Beispiel beim letzteren Fall habe ich dann einfach auf jeden Fall immer schon einen sicheren Pegel, der auf keinen Fall klebt und nehme auf jeden Fall schon mal auf bei dem, was gerade noch für einen Soundcheck gehalten wird, ne? Und hab da eigentlich schon irgendwie 3/4 von meinem Vocal-Take, so. Und das ganze Feintuning kriege ich dann in den nächsten paar Takes vielleicht hin und danach lasse ich es auch sein. Wenn ich weiß, sie wird immer noch von Take zu Take mehr vergessen, wie eigentlich ihr Nachname ist, dann mache ich das einfach nicht. So, weißt du, dann singen wir lieber morgen nochmal noch einen Soundcheck irgendwie. Und übermorgen noch einen Soundcheck. So. Und so ein Typ würde ich dann in 1000 Jahren nicht irgendwie 30 Takes im Loop aufnehmen lassen. Das bringt ja eh nichts. Mhm. So. Und umgekehrt. Also mache ich dann auch gern mit Leuten, wo ich merke, das wird besser irgendwie. Also genauso mit Musikern irgendwie. Also das sind auch manchmal, lass mal gucken, was man so spielen kann irgendwie und ich nehme schon heimlich auf, irgendwie, da kommt manchmal Gold bei raus und in dem Moment, wo sie sich irgendwie was zurechtgelegt haben, ist es meistens schon gar nicht mehr so geil.
Yeah.
Das, was du davor schon aufgenommen hast.
Dann zu kompliziert wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Oder, keine Ahnung, zu irgendwas, ne?
Ja, ja.
Und auch umgekehrt, ne? Es gibt Leute, die müssen 30 Mal irgendwie das spielen und dann sitzt es wie eine Eins, ne? Ganz unterschiedlich. Aber ich versuche halt, darauf einzugehen. Und ich versuche auch, Leute im Zweifelsfall nicht zu lange mit technischem Setup zu verbrennen. Mhm. Weil mich hat das immer tierisch genervt. Weißt du, du kommst ins Studio, du bist heiß und dann machst du da einen Tag lang erstmal Soundcheck und haust auf die Snare. Aber irgendwie willst spielen. Und in dem Moment, wo da alles steht irgendwie, und dann hast du schon keinen Bock mehr. Deshalb versuche ich auch immer, dass die Leute in möglichst von mir schon vorbereiteten Raum gehen, wo ich unter Umständen direkt eigentlich was rekorden könnte. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, die alle ihren eigenen Soundcheck machen zu lassen. Es ist viel geiler, wenn die direkt rein können und direkt was spielen und direkt irgendwie einen geilen Sound hören und direkt irgendwie was passiert. Und das ganze Feintuning mache ich on the fly. So, während die spielen und du vielleicht schon die Idee hast, das mal vielleicht irgendwie 10 BPM langsamer zu spielen, dann spielen sie wenigstens schon mal und sind nicht so, werden nicht einen Tag lang ermüdet mit, kannst du noch mal auf die Turm, boom, 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 und der andere ist schon eingeschlafen, Digga. Ich versuche schon immer, einfach die Situation, die stattfinden soll, technisch vorbereitet zu haben. So, und dass die Leute eigentlich direkt loslegen können.
Ja.
So.
Eigentlich perfekter Übergang zur nächsten Frage, nämlich es ging eigentlich so um kleine psychologische Tricks durch das Recording-Setup und eigentlich ist es ja schon was, ne? Also die Leute nicht zu langweilen oder zu nerven damit, sondern es funktioniert einfach, die können direkt loslegen. Hast du noch andere Sachen, wie jetzt beispielsweise besondere Positionierung des Gesangsmikros zum Beispiel oder ähnliches?
Ja, achso, ja genau. Es gibt halt ganz oft, also gerade bei Sängern merke ich ganz oft den Fall, dass die sich bewegen müssen und dann, dass die auch geiler singen. Und das ist natürlich cool, wenn du ein richtig gut klingendes Mikro auf dem Stativ hast. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwie sagst, ey, nee, Digga, bleib mal vor dem Mikro stehen, bleib mal vor dem Mikro stehen. Und die wollen eigentlich Wenn du das merkst, dann gibt es keinen Grund, die vor so ein Mikrostativ zu fesseln. Dann gibst du denen irgendwas in die Hand, wo sie direkt reinziehen können und durch den Raum hüpfen. Und es wird viel geiler. Natürlich klingt dein SM7 nicht so geil wie dein Schlag mich tot 5000 Euro Mic irgendwie. Aber das ist egal. So, weil das klingt nicht schlecht und du hast eine geile Vocal Performance irgendwie. Mhm. Und wenn ich merke, jemand, keine Ahnung, wird am liebsten irgendwo zusammengekaut in der Ecke sitzen, dann brauche ich dem gemütliches Eckchen irgendwie mit ein paar Kissen irgendwie. Hier gibt es genügend Couches irgendwie. Dimmt das Licht noch ein bisschen und da kann ich dann auch mit meinem geilen 5000 Euro mal ganz groß davor, das klingt tierisch. So. Aber ich versuche schon irgendwie zu gucken, wie, was die natürliche Zustand während so einer Performance von einem Mensch wäre. Mhm.
So. Hattest du eine Situation schon, dass sich da jemand in die Ecke gekauert hat zum Singen?
Ja, Leute, die im Liegen singen irgendwie so. Also,
echt? Echt?
Genau. Okay. Ja, mit einer Decke drüber.
Krass. Und ja, verrückt. Aber wirkt sich das nicht auf die Klangqualität aus? Wird jetzt vielleicht der ein oder andere sich auch fragen.
Es gibt Grenzen auf jeden Fall. Und wie gesagt, alle Mics, die du in die Hand nehmen kannst und währenddessen tanzen irgendwie, die klingen auch nicht so geil irgendwie wie die Dinger, vor denen man halt einfach fucking stehen bleiben muss und irgendwie schon. Aber es bringt dir nichts. Weißt du, dein krassestes Mic, wenn die die ganze Zeit da hinten irgendwie sich in ihre Pose schmeißen und sie können das gar nicht, das ist so ein Automatismus, dann klingt es auch geiler, wenn die einfach die ganze Zeit close an deinem SM7 sind und, weißt du, dann bringt dir das beste Mic nichts, wenn die ganze Zeit einen Meter hin und her schwanken. So. Das habe ich versucht. Oder was ich auch seltsamerweise schon oft erlebt habe, ist, dass Leute an zu kurze Kabel gefesselt wurden. So, ne? Ich merke, wenn jemand irgendwie in dem Moment, wo einmal kurz irgendwo nur so ein bisschen Spannung drauf ist und der würde jetzt eigentlich noch ein bisschen gern rumgehen würden, sofort 10 Meter Kabel irgendwie. Auch wenn das Kabel nicht so geil ist und vielleicht die Leitung nicht mehr so geil ist, wenn er jetzt da rumgehen will, während er sich seinen Kram ausdenken will, unbedingt machen.
Also auch für Gitarristen.
Ja, auch für Gitarristen. Ja. Es ist wie so, manchmal werden so Leute wie so ein Hund an einer zu kurzen Leine von Kabeln gefesselt. Gibt es überraschend oft. Ich sehe das immer wieder. Digga, lass ihn frei.
Hast du denn auch mal die Situation, dass Musiker, Musikerinnen nicht mit Kopfhörern klarkommen?
Ja, habe ich. das kannst du auch machen, kommt natürlich auch immer in einem gewissen Rahmen. Ne? Also wenn die tatsächlich mit dem Playback auf Zimmerlautstärke klarkommen irgendwie und das SM7 jetzt nicht zu viel Crosstalk aufnimmt und das wirklich ein himmelweiter Unterschied ist zwischen Kopfhörern und Playback läuft im Raum, dann im Zweifelsfall machen. Also es gibt noch den coolen Trick, wenn die sich tatsächlich vor ein Mikro stellen können. So kannst du auch solche Stunts machen wie, du lässt dein Playback immer auf derselben Lautstärke, ne? Und nimmst es halt auf mit dem Vocalsignal. Und danach überspielst du das Playback nochmal ohne den Sänger auch durch das Mic. Und theoretisch müsstest du die dann übereinander legen können und die Phasen würden sich auslöschen. Das heißt, das Playback würde verschwinden und der Sänger würde übrig bleiben. Das geht, ich habe das schon mal versucht. Es ist in den, ich habe das zweimal in meinem Leben wirklich gemacht mit einem Sänger, wo es geklappt hat. Mhm. Beim Rest ist es dann doch nicht so schlimm in Kopfhörern.
Okay.
So, oder doch nicht so schlimm im Crosstalk durchs SM7 irgendwie.
Okay, dann lass uns doch mal zu Mental Health kommen. Wie kann man sich denn als Audio-Engineer oder Producer während der Arbeit, ja, schützen vor Übermüdung, vor der Belastung durch Stress und ja, mehr auf seine eigene mentale Gesundheit achten? Also gibt es da Tricks, die du auch vielleicht anwendest?
Naja, ich glaube, also das ist halt auch was ich lernen musste, ne? Also, aber das hat auch, das hat ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Crashes gebraucht irgendwie, um da anzukommen. Und eigentlich ist es einfach wie in jedem anderen Beruf auch, man muss es erstmal wahrnehmen, dass es so ist. Mhm. Ne? Also man muss erstmal überhaupt merken und sich eingestehen, boah, ich gehe hier gerade komplett auf ein Zahnfleisch. So. Mhm. Und dann muss man analysieren, warum ist das so? Und dann muss man das ändern. So basic ist es. Aber eigentlich es ist tatsächlich schon so, also gerade, weißt du, in dem Bereich, wo ich so tätig bin, nämlich kreative Selbstständigkeit, man denkt immer, oh, das ist so frei und so cool und so selbstbestimmt, Digga. Mhm. Das ist manchmal wirklich so hart von Selbstausbeutung bestimmt an allen Ecken und Enden. Und diese ganze romantische, kreative Selbstständigkeit ist manchmal die fieseste Fratze, die der neoliberale Kapitalismus so reißen kann. Es ist wirklich so. Und echt, weißt du, weil du hast so, dir wird so viel Druck suggeriert von allen Ecken und Enden, ne, den ganzen Tag. Ne? Also ich bin jemand, der versucht, das mit niemand zu machen. Aber mit mir wird es oft genug gemacht, ne? Entweder von Business-Seite, von Künstler-Seite, von allen möglichen Seiten, ne? Dass es ganz schön nervenaufreibend sein kann. Und das führt dich dazu, dass du zu viel arbeitest. So. Also einfach, das sind meistens ganz basic Sachen, wie so, Digi, das Wochenende, das ist schon eigentlich eine gute Erfindung, ne? Mhm. So. Aber weißt du, ich habe auch ganze Phasen hinter mir, da habe ich einfach 7 Tage die Woche irgendwie 16 Stunden im Studio verbracht. Das ist nicht gesund und das hältst du nicht ewig durch. So. Und ich habe mir auch alles komplett reingezogen, immer auf emotionaler Ebene, weißt du. Ich habe immer, das hat mich fertig gemacht, wenn da, keine Ahnung, irgendein dummer A&R irgendwas nicht gefühlt hat. Und es hat mich fertig gemacht, wenn ich da jetzt nicht jeden Ton von jedem Song auf irgendeiner Platte mit meinem Blut unterschreiben konnte. So. Weil ich halt auch, weißt du, jede Faser meines Seins über diesen Musikscheiß definiert habe. So. Das hat mir dann irgendwann geholfen, noch so ein anderes Leben außerhalb des Studios und außerhalb von diesem Musikquatsch zu haben. So, es hat einfach geholfen, einfach mal ein bisschen Feierabend zu machen. So.
Also es gibt schon so Routinen, die du in deinen Alltag dann schon integriert hast.
Auf jeden Fall. Und das zeigt auch die Erfahrung. Also irgendwann merkst du, dass du, wenn du 10 Stunden am Stück ohne was zu essen an einem Mix rumdrehst, dann wird er vermutlich seit 9 Stunden schlechter. Ist einfach so. Aber die Erfahrung musst du einfach ein paar Mal gemacht haben. So. Und echt, ich merke, also wenn ich Sachen mische, ne, nach einer Stunde höre ich nichts mehr. Dann, ich versuche immer möglichst viele Sachen parallel zu mischen, weißt du, weil dann kann ich in einen anderen Song hüpfen. So, und da höre ich sofort erstmal wieder, was da gar nicht stimmt. Dann ändere ich das, was da gar nicht stimmt. Und wenn ich dann wieder zu diesem anderen Song, wo ich gerade eben schon gar nichts mehr gehört habe, wenn ich den wieder anmache, merke ich auf einmal, was ich vorhin gar nicht gemerkt habe, oh, Digga, die Snare ist 5 dB zu laut. Hört irgendwie meine Katze so. Was los? Ja. So. Das ist krass, auch so einfach mal seine Ohren durchzuspülen. Entweder mit, also in meinem Fall in einem anderen Projekt oder in meinem Fall mit einem Espresso vor der Tür, im Café um die Ecke oder keine Ahnung. Pausen machen, freie Tage machen, mal generell was ganz anderes machen. Es tatsächlich auch unter einem Produktivitätsaspekt total geschickt, weil man kriegt einfach mehr hin, wenn man mit frischen Ohren ausgeglichen und ausgeschlafen den Quatsch macht und nicht komplett on the edge übermüdet und irgendwie verwirrt, irgendwie mega high an irgendeinem Scheiß rumdreht. So. Das, natürlich wird das nichts, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht gemerkt habe zwischen, ich sag mal, 20 und 30.
Also ich glaube, das ist einfach so.
Das ist immer so, aber du hast auch so viel Energie, ne? Das ja. geht. Also, aber ich habe
halt, also mit 40 hatte ich bei mir dieses, habe ich diese Denkweise auch gekriegt, also vor drei Wochen. War von dem einen auf den anderen Tag.
Ja, ja, aber ich höre jetzt auch retrospektiv so oft einfach diese totale Verwirrung in den totalen Edge da die ganze Zeit. Und also wenn ich jetzt meinem 23-jährigen Ich begegnen würde, ne, ich würde dem nur, also alles, was ich dem an Tipp geben könnte, ist: Diggi, chill, durchatmen, komm runter, geh ab und zu raus, iss vielleicht ab und zu was Gesundes, so, mach mal eine Pause, triff dich mal mit Freunden, nimm nicht ganz so viele Drogen, das gibt's ja nicht. Entspann dich, das ist nicht alles so wichtig und ich schwör dir, die Musik wird besser. Ich weiß, du willst da die krasseste Musik auf dem Planeten machen. So, dafür brennst du und das ist gut, aber wenn du das machen willst, ich schwör dir, genau das ist der Weg dahin. So, und nicht dich kaputt zu machen. Und vor allem nicht, und das merkst du die ganze Zeit nicht, alle anderen um dich rum auch noch kaputt zu machen. So, komm mal klar.
Ja, geil.
Sehr, sehr gut.
Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort, mit dem wir das Thema beenden können. Du hast nämlich auch gerade schon die Schlussstatement-Frage damit beantwortet. Deshalb hast du da schon uns vorweggegriffen.
Hä, was ist die Schlussstatement-Frage?
Ja, was du einem jungen Audio-Engineer mitgeben würdest als Tipp, um sich nicht zu überlasten. Und das hast du ja jetzt gerade wirklich haargenau beantwortet. Also danke dir.
Sehr, sehr gut. So, und dann lassen wir noch ein bisschen positive Energie da, denn der liebe Thor Hammer hat zum Beispiel geschrieben, da versteht jemand seine Probanden und seinen Job, Ed Philipp. Und Con schreibt, mit Philipp habe ich...
Pass auf. Ed Philipp, da versteht jemand seinen Job, Ed Philipp, er hat uns nicht genannt. Also das ist... Muss man nochmal über die Kommunikation sprechen, über die Art und Weise, wie wir kommunizieren sollen. Aber
sehr gut. Und Gon schreibt, mit Philipp habe ich in Mannheim vor 2 Jahren mal kurz nach der Masterclass sprechen können. Super sympathischer Typ, toller Gast. Ich erinnere mich an die digitale Studioszene noch. Wie hieß nochmal diese Plattform, wo wir da immer rumgehangen haben in diesem virtuellen Studio?
Ach, stimmt. Da war ich
Wonder.
Auch mal.
Wonder, genau.
So, ja, ich glaube, da war Philipp, glaube ich, noch bis...
Genau, Marc und ich haben irgendwann miteinander gesprochen und sagten so, hör mal, der Philipp ist immer noch da und hängt mit den Leuten rum, was da los? Ne?
Ja, das war super, das war ziemlich geil. Ey, aber ich war auch so sozial ausgehungert, weil das waren halt so Pandemie-Hochzeiten. Ja, das stimmt, ne? Und ich war eh die ganze Zeit allein hier, so weißt du, allein in meinem Puff irgendwie und habe mich dann über auch digitale Gesellschaft echt gefreut. So. Und
ich fand, das war auch eigentlich eine ganz geile Plattform. So, ne? Wir hatten ja dann so ein Studios, eine Studio-Umgebung, also so den Plan von einem Studio, irgendwie da aufgemalt mit Aufenthaltsraum, Regien und überall gab es unterschiedliche Themen. Also es war echt ganz, ganz geiles Tool. Was geil, ob es das gibt.
Ne? Ich weiß auch nicht, aber... Es gibt auch so virtuelle Räumchen, da kann man
das gibt es mittlerweile, genau.
Avatar und so, das war schon gut. Also, nicht, dass ich das vermisse.
Nee,
treffe
aber
ich dann schon gern nochmal persönlich.
Genau.
Das ist okay. Wie gesagt, umso mehr freue ich mich auf die Studioszene dieses Jahr. Und dann wieder deine Masterclass. Und dann kann man sich auch mal richtig treffen.
Genau.
Nice.
Ich hoffe, du bist nur diesmal nicht so krank wieder.
Nee, das letzte Mal habe ich echt so irgendwie mit 39 Fieber mir da, ich hoffe, nicht allzu viel Quatsch erzählt, aber...
dass du das trotzdem durchgezogen hast, ey.
Clemens also hat mich da auf jeden Fall ordentlich an die Hand genommen, glaube ich. Nee, vor allem, ich wohne direkt in der Nachbarschaft, das heißt, da plane ich auf jeden Fall noch für ein Bierchen irgendwie.
Sehr super. Gut,
genau.
Muss nicht mehr fahren.
Unsere Typfragen müssten wir, glaube ich, beim letzten Mal alles abgefrühstückt haben, das habe ich jetzt nicht mehr gegengecheckt, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, aber wir haben noch den... Workflow der Woche. Marc, hast du einen Workflow mitgebracht?
Ich habe einen Workflow mitgebracht, passt so ein bisschen zum Thema heute. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen gesünder zu essen und halt auch regelmäßiger. So. Und Es war wieder total bescheuert, aber ich habe mir auch dazu mal wieder eine App besorgt. Die heißt MyFitnessPal. Ja, und dann habe ich angefangen, da mal einzutragen. Also ich wollte ein bisschen abnehmen tatsächlich so. Und habe mir dann so ein Ziel gesetzt. Und dann kriegt man dann so einen Plan, wo vorgegeben ist, wie viele Kalorien du dir täglich zuführen darfst, kannst, sollst, musst. Und auch die unterschiedlichen Nährstoffe. Und es ist tatsächlich auch so, dass man so Produkte, die man isst, einfach abscannt. Also du kannst den Barcode scannen und dann hat er direkt die Daten übernommen. Und dann ist mir echt mal eingefallen oder aufgefallen, was für eine Scheiße ich eigentlich in mich reindrücke. Vor allem dadurch, dass ich halt nicht regelmäßig esse und dann immer vorm Kühlschrank stehe und mir dann irgendwie in Heißhunger-Eskalation alles Mögliche, Essbare einfach so gerade reindrücke. Ja, und dann habe ich jetzt mit dieser App gelernt, dann da doch mal ein bisschen gesünder zu essen und ein bisschen darauf zu achten, regelmäßig Mahlzeiten einzunehmen und jetzt nicht mehr unbedingt mehr täglich 10 Kinderriegel reinzupfeifen.
Sehr gut. Ja, und echt, die körperliche Health und die Mental Health.
Genau, das spielt die sind halt auch schon,
ein Ding. Das ist wirklich
spielt so. Halt, geht halt ineinander über, deshalb dachte ich so, ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Thema, was hier passt.
Aber guter Workflow.
Aber es ist tatsächlich trotzdem saunervig, immer diese, ich bin dann halt auch so ein Typ, ich mache das dann halt so mega akribisch, so, ja. Das ist sau schlimm. Ich sitze dann immer da und direkt alles abgescannt, was ich gegessen habe, die Portionen angegeben und so Kram. Ja, man kann dann auch Trainings angeben und die ist verbunden mit der Health-App, zählt deine Schritte, Anzahl der Kalorien wird dann darüber erfasst und so. Und ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf Dauer mache, aber es ist schon ein ganz guter Weg gewesen für mich, mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, um nochmal bewusster zu essen. Mhm. Ja, Klaus, was hast du dabei?
Sehr gut. Ich habe was völlig Unromantisches dabei. Und zwar gab es ein Update von der DigiCheck-Software von RME und speziell von der NG-Version, also die neue Variante. Und die hat jetzt endlich ein Oszilloskop da drin. Halleluja! Also gerade wenn man mal Wellenformen checken will, dann habe ich das bisher immer über die Supervision-Software oder das Plugin in Cubase gemacht und musste dafür also den Host öffnen. Und DigiCheck läuft die ganze Zeit mit. Also egal, welchen Input ich am Interface gerade am Start habe, ich sehe einfach sofort gerade, wie ist der Pegel oder eben auch, wie ist die Wellenform über das Oszilloskop. Also super easy, einfach ohne, dass ich einen Host starten muss, kann ich irgendwo einen Synthesizer einstecken und mal gerade die Wellenformen testen. Das finde ich geil.
Okay. Philipp, hast du eine Idee, was du mit reinnehmen kannst?
Ja, ich habe gerade überlegt. Ich habe tatsächlich gerade ich mache ja auch viel, viel alleine, so, also viel einfach so, weißt du, so Beats und meistens zu einem Song, der schon ungefähr steht, ne? Und ich muss jetzt quasi das Playback dafür bauen. Und ich habe mich dabei beobachtet, dass ich meistens in letzter Zeit erstmal immer so ein bisschen Bread and Butter gemacht habe. Also erstmal Drums, dann Bass dazu und dann grob irgendwas die Chords gemacht habe. Und dann bin ich meistens an so einem Punkt, wo ich denke, okay, jetzt muss da irgendwas richtig Cooles rein. So, und dann fange ich an, keine Ahnung, meine John Carpenter Film Sampling Library durchzuklicken oder Weird Preacher auf YouTube zu suchen oder keine Ahnung, im Lager zu kramen, ob da irgendwie ein komisches Instrument ist, was ich dann mit dem iPhone aufnehme und zerhack und so. Aber ich habe festgestellt, die ganze Soße wird solide 30% cooler, wenn ich mit dem Element anfange. Also nicht erstmal meine Standard-Zuschlagzeug oder was, sondern zack, okay. Ich weiß ungefähr, wo der hin will, ich weiß, was das Tempo ist, aber ich fange jetzt mit diesem einen scheiß coolen Element an. Und das ist das Erste, was steht und da drauf mache ich dann den Rest. Das,
ich habe das Gefühl, das wird noch cooler dann, ne?
Ja, viel automatisch, du musst gar nichts dafür machen. So, weil sonst fängst du immer so an mit diesen Standards und dann kippt es irgendwie so ein bisschen zu sehr nach rechts und dann versuchst du es so pseudomäßig wieder nach links zu coolen. Das ist mega cool. Far left anzufangen, bis du es dann mit den ganzen Standards, die dazukommen, zack, automatisch in der Mitte hast.
Ja, cool, danke dir.
Sehr gut. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und lieber Philipp, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll, gemischt, gemastert, spezielles Sounddesign oder auch besonderes Songwriting, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Du hast bestimmt auch beim letzten Mal schon einen draufgepackt, aber machen wir jetzt einfach noch einen.
Habe ich? Okay.
Weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Ich glaube, das ist schon so ewig.
Kann auch sein, ja.
Ich glaube nicht, da will ich mich dran erinnern.
Wenn du aus dem Stehplatz
darf ich zwei draufpacken?
Darfst du zwei draufpacken, ja.
Okay, pass auf. Einer, den ich tatsächlich einfach unfassbar gut klingend finde, ist der dritte Song von der besten Radiohead-Platte namens In Rainbows. Der heißt Nude. Mhm. Und der ist wirklich ein audiophiles Meisterwerk, weil Nigel Godrich einfach ein unfassbarer Chef ist bis heute. Und beim Finale, es geht mir auch wirklich das Herz auf, Wahnsinns-Track, Wahnsinns-Sound. Und einfach gar nicht so gut klingt, aber einfach ein komplettes Writing-Meisterwerk, ist von einer Platte vom The Whole Steady-Sänger namens Craig Finn. Und das Track heißt God in Chicago von seiner Platte We All Want the Same Things, die ein absolutes Meisterwerk ist. Und der, oh Gott, ist der gut geschrieben. Da habe ich, wo ich den das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich ungelogen 10 Minuten geweint. Da war ich in einer richtig, richtig dunklen Phase meines Lebens und ich habe den gehört und der hat mich, also die ganze Platte hat mich ein bisschen repariert, aber der vor allem. Und es ist vor allem sein Storytelling, was das so krass macht, weil es fängt an mit so einer kleinen, kruden Story. Da ist irgend so ein Typ gestorben, den kannte er aus dem College und dann ruft ihn seine Schwester an, weil sie noch Drogen in seinem Zimmer gefunden hat und meint so, ey, du kennst doch garantiert jemanden, wo man das verkaufen kann.
Wow.
Und dann fährt er los mit der Schwester und den Drogen, um die irgendwo zu verchecken bei irgendeinem Stundenkollegen und dann entspinnt sich aus der Situation so eine kleine Romanze und sie machen einen kleinen Abstecher die Nacht über Chicago und es ist alles für einen kurzen Moment ein bisschen leichter, bis es dann mit der allerletzten Zeile doch keine leichte Lösung für so große Trauer gibt.
Krass.
Ja, okay, den habe ich gut verkauft jetzt, ne? Aber ich liebe den
mega
wirklich.
Gut. Das
ist ein absolutes Meisterwerk. God in Chicago, Craig Finn.
Ja, geil. Krass. Kommt drauf auf.
Muss ich mir mal anhören. Ne?
Sehr gut. Ja. Marc, was hast du dabei?
Boah, ich musste echt lang suchen. Ich hatte zuerst dann gedacht, so in meiner Liste hatte ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, As This mit Flashback. Dann dachte ich mir so, das ist so ein Popsong, ne? Der klingt wieder wie jeder andere, der aktuell im Radio läuft, außer dass die Vocals einfach so unfassbar krass in deiner Nasennebenhülle sitzen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen da geschrieben und dann lief Spotify weiter und dann kam aber plötzlich so ein Track, den ich richtig geil fand und dann habe ich mich für den entschieden, nämlich das war dann Lost Frequencies mit Black Friday. Es ist so ein super minimalistischer Track, so, ja, ich sag mal, hausiger Chill-Out. Vibe mit einem sehr entspannten Elektrobeat und was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Sounddesign. Links und rechts sind Percussions, die sich so ein bisschen nach Snare anhören. Es hört sich aber so ein bisschen auch nach Regentropfen an. Es ist echt wirklich richtig cool gemacht. Es ist extrem weit verteilt im Stereobild und genau. Und diese Vocals kommen halt auch irgendwie von allen Seiten. Also bei dem Track ist genau andersrum. Die kommen nicht so wirklich aus der Mitte, sondern von links und rechts und genau. Und was mir dann aufgefallen ist, 35 Millionen Plays auf Spotify und die Dauer 2 Minuten 25. Da sind wir jetzt schon angelangt. Bei 2 Minuten 25. Okay. Klaas, was hast du dabei?
Ja, bei mir ging es auch um Sounddesign. Ich habe gesehen, wir haben noch nichts von Skrillex auf der Liste drauf. Und dann bin ich mal zu seinen Anfängen zurückgegangen und habe Scary Monsters and Nice Sprites mitgebracht von der gleichnamigen 2010er EP. Hat auch einen Grammy gewonnen für Best Dance Recording. Ich sag mal, das ist mixtechnisch, finde ich jetzt gar nicht so super herausragend. Das ist alles ziemlich irgendwie sehr mittig und total komprimiert, aber halt das Sounddesign, wenn wirklich so diese verschiedenen Bässe und Lead-Synthesizer sich die Seele aus dem Leib kotzen einfach. Also das ist völlig abgedreht. Das war ja wirklich diese Dubstep-Hochzeit. War Skrillex ja so einer der Mitbegründer von dem ganzen Ding und ist halt auch heute immer noch soundtechnisch einfach echt speziell und cool, die Nummer.
Dieses Skrillex-Comeback, ne? Wann war das? Letztes Jahr mit diesen zwei Alben, ne?
Ja,
das hat
ja
mich so hart gekriegt und damals habe ich Skrillex gehasst, ne? Das war offiziell der Antichrist für mich, weil ich war halt so ein distinktionsbedürftiges Warp Records sozialisiertes Avantgarde-Häschen irgendwie und für mich war es, ey, so dummer Spring Break-Scheiß irgendwie. Die haben gar nichts verstanden. dafür hat es Prodigy nie gegeben. So eine Kacke, bla bla bla. Und dann diese zwei Skrillex-Platten letztes Jahr, wo der dann auf einmal so wieder da war. Ich fand die so geil, dass ich mich jetzt fast ein bisschen retrospektiv nochmal beim alten Skrillex entschuldigen muss.
Sehr gut.
Okay. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Philipp, wo kann man dir denn folgen auf Social Media? Oder wo
ich habe mich komplett raus aus dem Social Media.
Bist du raus?
Nein, ich war noch nie drin. Also das ist.
Aber ich habe dich gesehen. Warst du nicht auf Instagram mal?
Ja, nee, ich bin auf Instagram. Also, aber ich poste da nichts. Ich poste immer, was ich gerade höre und sonst nichts. Und die Leute können mir da Nachrichten schreiben.
Ah, okay.
Aber also bevor ich, hey, ich bin gerade mit im Studio mit dem und dem und hier und wir haben einen geilen Scheiß gemacht. Ey, vorher mache ich was anderes. Ich kann das nicht. Das ist wirklich.
Völlig in Ordnung.
Und ich
aber dafür hast du ein super schickes Video gemacht für die Studioszene. Ne?
Ja, das hat mich auch viel Überwindung gekostet. Weil also mein Dogma ist keine Self-Promotion so und ich. Ja, egal.
Aber das
darf jetzt hier
gemacht.
Niemand dissen, ne? Aber es macht mich fertig, wenn das Leute machen. Ne? Das ist immer so eine Form von Selbstscham, deshalb mache ich das gar nicht. Und für euch habe ich es getan.
Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns dann auch, dich auf der Studioszene zu sehen. Normalerweise sagen wir dann immer, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann live sehen. Mhm. Aber diesmal kann ich sagen, hey, wir sehen uns auf jeden Fall spätestens am 23.10. bei der Studioszene zu deiner Masterclass. Und wir freuen uns.
Ja,
ist gar nicht mehr so lang.
Und danke dir, dass du hier dabei warst. War wieder ein super sympathisches Gespräch, sehr informativ und hat einfach total Spaß gemacht.
Ja,
danke dir.
Cool. Ja, ebenso, Boys.
Okay, dann mach's gut, ja?
Mach's gut, Philipp.
Quatsch, bitte. Ciao.
Danke
Ciao.
Dir, tschüss.
Ja, einfach ein super Typ.
Ja, einfach mega sympathisch.
Macht einfach Spaß.
Ja, ich glaube, wenn ich nochmal irgendwie mit einer Band ein Album aufnehmen würde, dann wäre das bei Philipp, glaube ich, schon eine echt schöne und entspannte Sache.
Vor allem in diesen Hallen. Denkt dann so Franz Plaza, echt, und die ganzen 90er-Jahre-Bands wurden dort aufgenommen.
Richtig cool. Schmott.
Also, sehr, sehr geil.
Ja.
Aufreger der Woche. Hast du dich aufgeregt?
Ja, ich könnte
ich glaub, das sage ich jedes Mal so, kann das sein?
Das sagst du jedes Mal so, ja. Ich könnte eine neue USB-Geschichte erzählen. Das mache ich einfach mal.
Das sagst du auch jede Woche.
Ja, fast jede Woche, ja. Ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zu USB. Allerdings muss ich jetzt noch dazu sagen, ich habe es noch nicht so genau verfolgt. Also vielleicht war es auch das Setup drumherum. Es geht mir eigentlich nur um die Tatsache, ich habe mir einen neuen Powered USB-Hub gekauft von TP-Link. Also ein Hub, der eigentlich problemlos mit einem zusätzlichen Netzteil sämtliche Geräte daran mit Strom befeuern sollte, stellt sich heraus, klappt nicht. Aber wenn ich das Gerät direkt halt in den Rechner stöpsle, dann klappt es halt. Ne? Das kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass wieder dieses Ding ist, Direktverbindung versus, da hängt noch ein Hub dazwischen und aus irgendeinem Grund stellt sich dann wieder irgendwas quer oder sowas. Aber es kam halt noch nicht mal die Stromverbindung zustande. Jetzt weiß ich nicht, ob der Hub kaputt ist. Die Lampe ist zumindest an. Aber das war direkt schon wieder so USB. Ach komm, ich habe keinen Bock, mich da eins drum zu kümmern. Und da es auch zum Glück nicht super dringend war, das Problem zu lösen, habe ich das dann mal auf später verschoben.
Okay.
Aber es ist irgendwie so typisch.
Ja. Habe ich mich aufgeregt? Ja. Und zwar hat mir neulich der Drummer meiner ehemaligen Band einen Song geschickt. Eine KI-Version von einem unserer Songs, den wir damals mal aufgenommen hatten und auch released hatten.
Mhm.
Also das heißt, er hat den Song zu Suno hochgeladen oder Suno irgendwie den Song verlinkt, keine Ahnung wie. Ich habe es nicht nachverfolgt. Und Suno hat dann eine neue Version des Songs ausgespuckt. Also mit einer anderen Stimme, anderen Beat, ein bisschen, also ein anderes Genre, so sehr poppig. Ja, und dann hat Suno da, wie gesagt, eine neue Version gemacht, so eine Art, oder Remix, keine Ahnung, und wie soll ich das sagen? Die KI-Version war geiler als das Original.
Ja.
Das fand ich schon sehr beängstigend.
Das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Also, man kann es ja auch so sehen, es gibt zum Beispiel ja auch öfters mal Beispiele, gerade so im Clubmusikbereich, da ist der Remix die geilere Version als das Original.
Ja, also sagen wir es mal so, ich glaube tatsächlich, dass es mir geholfen hätte, wenn wir damals diese KI benutzt hätten, zu merken, dass ich mal mehr Pause zwischen den Songs Textzeilen machen sollte. Mhm. und dass vielleicht der Refrain doch ein bisschen zu lange ist. Mhm. Weil da ist die KI hingegangen und hat tatsächlich das Vocal Arrangement ein bisschen angepasst.
Okay.
Eine neue Vocal Rhythmik auch reingebracht und den Refrain dann halt etwas melodischer und eingängiger gemacht. Wobei sie dann halt, ihr habt dann gemerkt, okay, diesen ersten Teil des Refrains hätte man eigentlich als völlig eigenständigen Refrain nutzen können. Man hätte diesen C-Part des Refrains überhaupt gar nicht gebraucht. Mhm. So, ne? Dann hätte man noch den Song kürzen können. Es wäre alles, also ja. Also Sono wird vielleicht zum neuen Co-Producer.
Ja, warum nicht, ne? Wenn es hilft.
Ja, wir haben ja eben im Vorgespräch uns schon ein bisschen verquatscht. Ne? Mhm. Wir haben ja um 11 Uhr sind wir gestartet.
Mhm.
Und bis 10.58 Uhr haben wir von 10.30 Uhr eigentlich gar nicht über den Podcast gesprochen, sondern nur über irgendwelche Themen, die gerade bei uns so anliegen, unter anderem die KI. Ne? Da haben wir auch viel über ChatGPT gesprochen.
Stimmt.
Das war sehr informativ. Da müssen wir echt nochmal eine eigene Episode draus machen.
Ja, ey, da gibt so viel, was man machen könnte.
Jo, und dann haben wir noch einen Offline-Modus.
Genau. Ich habe angefangen, ein Hörbuch zu hören. Und zwar, die Story war so, oder allgemein drumherum ist es so, ich möchte eigentlich gerne so viel lesen. Aber ich bin so lesefaul geworden. Einfach die Überwindung, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Das ist ganz, ganz schwierig. So, und dann kam zufällig ein Angebot von Audible reingeflattert, irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate kostenlos und dann gibt es noch so einen Token, womit man sich dann eben ein Hörbuch kaufen kann, da gemacht. Und ich höre gerade Neuromancer von William Gibson, ein Meisterwerk der Science Fiction, das quasi das komplette Genre Cyberpunk erfunden hat. Also allein schon die ganzen Rollenspielsysteme, sei es das gleichnamige Cyberpunk oder Shadowrun oder sowas, beruhen da so drauf auf diesem Werk. Und das macht echt Spaß zu hören. Also es ist von, ich glaube, wann ist das, 84, 85 oder sowas, Mitte der 80er rum. Und das ist schon cool. Gelesen von Marc Brehme, meine ich. Und der macht das echt gut.
Boah, ich kann das so gut nachempfinden mit dem Buch, ne?
Mhm.
Ich habe mir jetzt 2 neue Bücher gekauft. Ich habe noch kein einziges durchgelesen.
Ja.
Auch im Urlaub hatte ich Bücher dabei. Ich habe nicht die Muße gehabt, einmal da reinzulesen. Mhm. Also vielleicht liegt es daran, dass ich einfach den ganzen Tag auch Texte schreibe und Texte lese.
Das kann sein.
Sowieso den ganzen Tag am Rechner sitze und lese.
Mhm.
Ja, ich habe sowieso, manchmal, im Moment versuche ich den Input von Content ein bisschen runterzufahren.
Mhm.
Und deshalb habe ich mir einfach mal vorgenommen, als Offline-Modus diesen 10-Stunden-Podcast, ne, mit Matthias Maurer.
Ja, ne? Aber ich finde halt auch Podcasts zu hören, das ist ja eigentlich fast das gleiche wie ein Hörbuch, ne? Also jemand erzählt dir einfach irgendwas und das finde ich auch so entspannend, ne? Also dabei kann man halt auch noch irgendwas anderes machen, ne? Und beim Lesen bist du ja gezwungen, du sitzt einfach an einer Stelle und liest das jetzt. Jetzt kann man natürlich argumentieren und sagen, okay, dann entspannst du dich vielleicht mehr, weil du machst auch wirklich nur diese eine Sache, ne? Und beim Hören von Dingen machst du halt noch irgendwas anderes dabei. Aber irgendwie, ich finde es wiederum halt viel, viel angenehmer, beispielsweise, wenn man, keine Ahnung, gerade die Spülmaschine ausräumt, dabei irgendwas zu hören. Ne? Sei es jetzt, kannst du natürlich das Radio anmachen oder sowas, Musik hören, aber dabei dann halt irgendwie einen Podcast zu hören oder auch ein Hörbuch oder so. Ne? Weil da muss ich jetzt nicht mich darauf konzentrieren, wie ich die Spülmaschine ausräume, sondern da kann ich in Ruhe zuhören. Und ja, der Rest ist automatisch.
Ja, ich höre halt immer beim Laufen Podcast. Das ist für mich so ein völliges Ritual. Also, morgens mache ich direkt, erster Schritt ist Radio an.
Mhm.
So, ist schon, muss sein. Aber Bücher im Moment, auch Serien im Moment, nicht so.
Mhm.
Sei denn, du hast noch einen guten Tipp.
Nee, aktuell gerade nicht. Ich habe aber auch gerade momentan nichts geguckt.
Okay.
Gut. So, Gear Corner haben wir nicht, weil es gab
nichts Spezielles,
was total herausgestochen hätte. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Guck mal, wir haben eine schöne Runde, 1,5 Stunden, das ist doch feini.
Dann mega gut. Dabei.
Wunderbar, denn du bist ein bisschen unter Zeitdruck, das ist perfekt, dann machen wir an der Stelle jetzt einfach Schluss und erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, und natürlich auch vielen Dank an Philipp dafür, dass er uns hier so perfekt in das Thema Psychologie und Mental Health eingeführt hat. Wer ist denn nächste Woche dabei?
Nächste Woche ist Alex zu Gast. Ich habe leider den Nachnamen vergessen, aber es geht auf jeden Fall um Live-Sound im Theater.
Mhm, sehr gut.
Bin ich auch mal gespannt. Ein Thema, was wir noch nie hier hatten.
Richtig. Ja, dann würde ich sagen,
ja, Kauft euch ein Studio-Szene-Ticket. Denkt ganz dran, richtig. Studio-Sofa 10. Kriegt ihr 10% Rabatt.
Philipp ist auch
und
da.
Tickets gibt unter tickets.leadcon.com. Wir freuen uns auf euch.
Wird super. Ja, und ansonsten.
Genau, wird richtig geil.
Ansonsten würde ich sagen, ja, nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ihr seid alle wieder mit dabei und bis dahin bleibt ihr gesund. Und jo, wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, macht's gut.